Hey, Matthias Schwem hier, dein Selbstbewusstseinstrainer seit über 24 Jahren. Schön, dass du hier bist bei Verborgene Diamanten für Selbstbewusstsein und dass du vielleicht sogar noch heute einige Diamanten für dein Selbstbewusstsein finden wirst. Du weißt, bereits ein einziges für dich voll und ganz passendes Audio kann dein gesamtes Leben verändern. Und weil selbstbewusster das Leben sehr viel angenehmer und liebevoller ist, sind diese höher und damit Selbstbewusstseinswachstumszeiten optimal investierte Zeit in deine Zukunft. Diese Reihe besteht aus den Audiospuren meiner YouTube-Videos, die dich selbstbewusster machen sowie dich rund um Selbstbewusstseinsstärken informieren. Bereits kurz nachdem ein neues YouTube-Video erschienen ist, kannst du hier die Audiospur hören. So wie der stete Tropfen den Stein höhlt, stärken diese Rohdiamanten dein Selbstbewusstsein. Zum Glück sehr viel schneller. Keine Sorge, ein zu viel gibt es nicht. Und solltest du mal dabei einschlafen, kann das die Wirkungen sogar noch vertiefen. Meinen Hauptpodcast findest du auf selbstbewusstseinpodcast.de. So, ganz viel Spaß mit deinem von Episode zu Episode wachsenden Selbstbewusstsein wünscht dir dein Selbstbewusstseinstrainer Matthias Schwem. Grundlegende Problemlösungen dank Familienaufstellung. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Schwem, ich bin seit 20 Jahren Selbstbewusstseinstrainer und seit vielen, vielen Jahren Familienaufsteller. Und ich freue mich sehr, dich hier in diesem allerersten Webinar zum Thema Familienaufstellung begrüßen zu dürfen. Das Spannende bei diesen Livestreams ist zum einen der Inhalt als solcher, die Fragen, die du mir gegebenenfalls stellst und für mich immer auch wieder die Frage, ob es technisch funktioniert, weil erfahrungsgemäß scheitert manchmal das ein oder andere, ohne dass man was dazu kann. Von daher wäre meine erste Bitte an dich, wähl dir einen Namen für den Chat aus, einen Vornamen, der einfach dein Geschlecht reflektiert und sei so gut, tipp mir einfach mal ein, ob du mich gut sehen und hören kannst. Denn dann nimmst du mir ohne Familienaufstellung eine Last von der Schulter. Mein Name ist Matthias Schwem, ich bin 48 Jahre alt und es geht jetzt direkt los in das, wie ich finde, weit mehr als spannende Thema Familienaufstellung. Denn erfahrungsgemäß, zumindest die Menschen, die mir begegnet sind, Familienaufstellung kann da häufig sehr viel mehr verändern als alle anderen Techniken, die mir so im Laufe der Jahre begegnet sind. Ich hoffe, dass jetzt jeder, der sich für diesen Workshop angemeldet hat, Martina schreibt mir gerade ja und ja. Recht herzlichen Dank, Martina, für dein Feedback. So, da bin ich jetzt ein paar Kilo leichter. Ja, Wolfram schreibt, hallo, technisch funktioniert alles. Wunderbar, recht herzlichen Dank, Wolfram. Ja, dann wäre meine allererste Bitte an dich. Daniela schreibt, ja, es funktioniert. Super, dann wäre meine zweite Bitte schon an dich. Schreib mir doch bitte mal in den Chat, aus welcher Stadt du dich zugeschaltet hast, dass ich so eine Idee bekomme, woher du kommst. Und Andreas schreibt, funktioniert einwandfrei, recht herzlichen Dank. Und zum Ende von diesem Livestream, also ich schätze mal so Pi mal Daumen, vielleicht so eine Stunde, wo ich dir wertvolle Infos rüberreichen werde. Und dann hast du die Möglichkeit, mir deine ganz persönlichen Fragen zu stellen, auf die ich dann je nachdem, wie persönlich die sind, entweder direkt hier im Livestream eingehe. Gegebenenfalls schreibe ich dir aber, wenn es zu persönlich wird, eine E-Mail. Wobei das allerdings nicht in eine Beratung übergehen wird, sondern ich gebe dir gern punktuell Hinweise, sodass du einfach eine gute Idee hast, ob eine Familienaufstellung für dich vielleicht die richtige Methode sein könnte oder ob es vielleicht eine andere Art der möglichen Problemlösung geben könnte. So, jetzt gucke ich mal, da ist schon einiges wieder gekommen. Ute schreibt, alles perfekt, wunderbar. Wolfram kommt von Wörth am Rhein bei Karlsruhe. Super. Ja, und wer noch nicht in die Tasten gehauen hat, der darf sich gerne einen beliebigen Vornamen auswählen, der möglichst das eigene Geschlecht reflektiert, damit ich weiß, ob ich mit einem Mann oder mit einer Frau jeweils spreche oder schreibe. Und schreib mir kurz, aus welcher Stadt du dich zugeschaltet hast. Und dein Chatname, der kann später für dich zu so einer Art Schlüssel werden für ein einzigartiges Präsent, was ich dir rüberreichen möchte und was es in dieser Form definitiv noch nicht gibt, denn ich selbst bin damit noch nicht ganz fertig. Was es damit auf sich hat, auch das dann mehr dazu am Ende von diesem Livestream. Ja, zunächst die Frage, für wen ist denn eine Familienaufstellung überhaupt sinnvoll? Also nach meiner Erfahrung, ich würde sagen, für, ja, wenn ich 90% der Menschen sage, ist es wahrscheinlich eher tief gestapelt. Die nächste Frage lautet dann häufig, brauche ich eine Familienaufstellung? Und die ganz klare Antwort ist nein. Ja, Menschen leiden, litten von jeher. Und ja, manche Menschen, die einfach auf der Suche nach Lösungen sind, landen dann früher oder später bei Familienaufstellungen, häufig eher später. Mich selbst hätten keine 10 Pferde damals zu einer Familienaufstellung gebracht. Warum, dazu auch gleich mehr. So, Daniela schreibt Nürnberger Gegend, Andreas auch aus Nürnberg, okay. Martina Braunschweiger Gegend, okay. Wenn du dich später zugeschaltet hast, dann schreib mir gerne noch kurz, aus welcher Stadt du bist. Ja, also, ja, Familienaufstellung grundsätzlich beinahe für jeden geeignet. Es gibt ein paar ganz wenige Ausnahmesituationen, wenn jemand energetisch total auf dem Zahnfleisch unterwegs ist, so dass einfach das Energielevel, was zur Verfügung steht, im Moment nicht hoch genug ist, dann macht es keinen Sinn. Aber auch dazu später mehr. Andreas und Isa kommen aus Berlin, Rosi bei Würzburg. Wunderbar, schön, das freut mich total. Also was mich total freut, ist, dass jetzt sich für dieses Webinar auch einige angemeldet haben, die ich kenne. Bisher bei den ganz wenigen Webinaren, die ich gemacht habe, waren es überwiegend Teilnehmer, die ich noch nicht kannte. Das macht zwar auf der einen Ebene kaum einen Unterschied, auf der anderen sehr wohl, ja, weil ich dann umso mehr das Gefühl habe, zu, je nachdem, guten Bekannten, zu guten Freunden zu sprechen. Ja, Ute aus Remscheid. Hi, Subi. Toll, toll. Ja, welche Vorteile hat man von der Familienaufstellung? Vielleicht noch kurz was zum Begriff der Familienaufstellung. Wenn man heute von Familienaufstellung spricht, dann ist es eher als ein Sammelbegriff zu verstehen für unterschiedliche Techniken, die alle ähnlich tief wirken, die aber, ich sag mal, von Familie bis hin zu Organisationen, Organsystemen im Körper und vielem anderen, Nahrungsunverträglichkeiten beispielsweise auch. Oder auch bei der Frage, wenn es darum geht, mache ich mich selbstständig oder nicht? Oder wenn ich drei unterschiedliche Angebote habe, egal ob als Angestellter oder Selbstständiger, was spricht für Option A, was für B, was für C? Und zwar nicht, was spricht im kopfmäßigen Sinne dafür? Denn das ist die Ebene, auf der wir Menschen im Regelfall mehr als gut sind, sondern was spricht. Ja, das klingt jetzt etwas esoterisch, aber das wird sich nach und nach, denke ich, immer mehr in Klarheit verändern. Was spricht so aus der Tiefe der Seele oder so aus der Tiefe meines Seins eher für Option A, was eher für B, was eher für C und was scheint dem entgegenzustehen? Ja. So, jetzt hast du eine ganz vage Vorstellung und wahrscheinlich mehr Fragezeichen, als mit denen du begonnen hast. Und ich denke, das wird sich noch eine ganze Weile lang verändern. Wahrscheinlich eher in die Richtung, dass es noch mehr Fragezeichen gibt. Ja, was bringt eine Familienaufstellung? Ich habe ja kurz erwähnt, von all den Techniken, die ich im Verlauf von weit über 20 Jahren kennengelernt habe, gehört definitiv die Familienaufstellung zu den mit Abstand tiefgreifendsten, am tiefsten wirksamsten Techniken, die mir bisher begegnet sind. Die Vorteile einer Familienaufstellung sind, sie bringt letzten Endes, wenn sie professionell durchgeführt wurde, immens viel Zuwachs an Freiheit im Denken und im Handeln. Und das klingt jetzt erstmal nicht wirklich greifbar. Ich möchte dir dazu ein Beispiel schildern. Eines meiner Kernthemen, mit dem ich in meinem Leben ganz viel zu kämpfen hatte, das war einfach die Antwort auf die Frage, was will ich? Was will ich wirklich? Und einerseits hatte ich tausend Antworten, andererseits hat sich keine passend angefühlt und häufig ist es mir passiert, wenn ich mich intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt habe, dann bin ich todmüde geworden. Also es war irgendwie sehr diffus. Und das ist ein Beispiel von etwas, was man beim Familienstellen, je nachdem, wie es erlebt wird, als Systemnebel, als Denknebel bezeichnet. Das ist etwas, was bei bestimmten Konstellationen möglicherweise sehr mächtig auftritt. Und derjenige, der praktisch gerade in diesem Denknebel drin steckt, ja, der kann sich dann, egal welchen IQ er hat, eine ganz klare Frage x-mal stellen und es kommt einfach keine vernünftige, es will einfach keine sinnvolle Antwort geben, kommen. Und wenn jemand zum Beispiel mitten im Entscheidungsprozess steckt, also soll ich zum Beispiel die Arbeitsstelle als Beispiel 100 Kilometer von meinem momentanen Wohnort annehmen oder nicht, und wenn sich da dann so ein Systemnebel zeigt, dann kann es sein, dieser Mensch hat einfach das Gefühl, er kommt nicht wirklich zu einem Konsens, er kommt nicht zu einer Antwort, obwohl er oder sie ganz genau weiß, auf der Ebene der Fakten wäre die Entscheidung klar, aber ja, irgendetwas bewirkt einfach, dass man sich innerlich im Kreis dreht und es will und will irgendwie weder ein klares Ja geben noch ein klares Nein. Dasselbe kann man vom Prinzip her in allen Lebensbereichen erleben. Ein Klassiker ist da vielleicht, jemand ist schon viele Jahre in einer Beziehung, die von Anfang an nicht so rosig war. Und eigentlich ist klar, die Beziehung ist schon längst zu Ende, aber man schafft es einfach nicht, sich zu lösen. Und dann kommen tausend Alibi-Ausreden, warum man noch nicht, also sich heute noch nicht trennen kann. Und allen Beteiligten ist aber klar, da geht es um etwas ganz anderes. Ja, Freiheit im Denken und Handeln, also ein möglicher Riesennutzen, der aus einer Familienaufstellung resultiert. Familienaufstellungen setzen Energien wieder frei. Ja, so dieser Klassiker, einfach nicht zu einer Entscheidung kommen oder die Entscheidung getroffen haben und sie sofort wieder zurücknehmen. Ich denke, wenn du dir da ein paar Beispiele von Menschen, die du kennst, vielleicht auch aus deinem Leben so vor deinem geistigen Auge Revue passieren lässt, und dann wird dir da ganz schnell klar, wie viel Energie da flöten geht, wie viel kostbare Lebenszeit da flöten geht und wie teuer das möglicherweise ist, einfach nicht zu Potte zu kommen, einfach keine Entscheidung treffen zu können. Und zwar, um das nochmal zu betonen, es geht nicht um die logisch-rationale Ebene. Da ist es häufig so, uns ist klar, dass es ein Ja oder ein Nein gibt, aber etwas in uns verunmöglicht es uns einfach, diese Entscheidung zu treffen. So, ich habe hier so ein kleines Paper, das ich da. Ah, Sandra aus Remscheid. Hi, Sandra. Kurz zu meiner Person. Das Familienstellen ist in einem gewissen Sinn mit meiner Person, mit meiner Persönlichkeit vor allem aufs Engste verbunden. Ohne das Familienstellen sind einige Entscheidungssituationen in meinem Leben und letzten Endes auch die Berufswahl ja, kaum nachvollziehbar. Bei mir war es so, ich bin mit einem ganz niedrigen Selbstwertgefühl, mit einem ganz niedrigen Selbstbewusstsein in dieses Leben gestartet und ich habe keinen Grund, ja, Anklagen zu meinen Eltern zu zeigen. Das sage ich jetzt so halb ironisch, sarkastisch, weil ganz viele Menschen, na, ganz viele ist übertrieben, manche Menschen, die eine schwere Kindheit haben, ja, die sind in ihrem Leben praktisch ständig mit einem Blick in den Rückspiegel unterwegs, ja, und weil damals dieses, das und jenes, geht heute dieses, das und jenes nicht. So. Und in diesem Sinn, ich bin in einem, ja, guten, in einem normalen, in meinem Elternhaus eben aufgewachsen und war von Anfang an voll mit sogenannten systemischen Verstrickungen. Diesen Begriff kannte ich als Kind natürlich nicht, diesen Begriff kannten auch meine Eltern nicht. Und aber Menschen, die systemische Verstrickungen mit in die Wiege gelegt bekommen, und ich würde sagen, das trifft ungefähr auf 99,7385% der Menschen zu, reichen diese systemischen Verstrickungen an ihre Kinder weiter, ob sie wollen oder nicht, ob ihnen das bewusst ist oder nicht. Und zwar vermutlich, seit es Menschen gibt. Ja, jedenfalls, mein niedriges Selbstbewusstsein, das hat mir ganz früh so zu schaffen gemacht, dass ich mit 15 eben angefangen habe, ganz viele Bücher zum Thema zu lesen. Mit 18 fing ich dann an, für mich persönlich ein Selbstbewusstseinstraining auf die Beine zu stellen, was vor allem dadurch charakterisiert war, dass ich mir die Situation, die mir am meisten Angst gemacht hat, vorübergehend für einen Nebenberuf ausgesucht habe. Was mir am meisten Angst gemacht hat, das war nämlich, fremde Menschen anzusprechen. Und was ich dann als 18-Jähriger neben meinem Abi gemacht habe, war, ich habe von Tür zu Tür Lebensversicherungen verkauft. Es hätten auch Staubsauger sein können. Die Erfahrung, die ich, oder den Entwicklungssprung, den ich machen wollte, war einfach, dass dadurch, dass ich mich meiner Angst stelle, dass dadurch, dass ich möglichst jeden Tag ein paar Situationen erlebe, ja, die mir eben Angst machen, fremde Menschen anzusprechen, dass dadurch, dass ich das eine Weile tue, meine Angst schrumpft und mein Selbstbewusstsein wächst. Nach ein paar Monaten habe ich das dann wieder auf die Seite getan, war aber zufrieden und habe das dann zweieinhalb Jahre später wieder aufgegriffen und habe mich dann endgültig und dauerhaft selbstständig gemacht, zunächst im Verkaufsaußendienst. Und da habe ich dann Verkaufstrainings besucht und habe weiter an meinem Selbstbewusstsein gefeilt. So, jetzt sehe ich gerade, ich habe eine ganz, ganz wichtige Station übersprungen. Meine erste Beziehung, meine erste Liebesbeziehung, die ging ich ein mit 18. Und in diesem ersten Jahr, da habe ich mich gefühltermaßen 12, 13, 14 Mal von diesem Mädel, die zwei Jahre jünger war, also 16, getrennt. Und diese Trennung, die hielt mal eine Woche, mal 14 Tage. Und insofern in diesem ersten Jahr, kamen wir 12, 13, 14 Mal wieder zusammen. Und ich habe den Glaubenssatz entwickelt, ich bin unfähig, mich zu trennen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man mit solchen Situationen umgehen kann. Letzten Endes, ein paar Jahre später, habe ich diese Frau geheiratet. Wir wollten Kinder. Unser erstes Kind kam, wie gewünscht. Unser zweites Kind kam, zwei Jahre später, wie gewünscht. Unser drittes Kind kam, wie gewünscht. Und wir wollten ein viertes Kind. Und das, was ich jetzt sage, dass je nachdem, auf welcher Ebene du zuhörst, wenn du rein auf der Ebene des Verstandes zuhörst, dann ist es praktisch nicht zu verstehen, was ich jetzt sage. Mein Erleben damals war, mit jedem weiteren Kind, obwohl es ein Wunschkind war, hatte ich das Gefühl, ich werde fester zugeschnürt, eingeschnürt. Und mir war klar, das hat mit den Kindern gar nichts zu tun. Ich liebe meine Kinder. Ja, das zweite Kind kam, das dritte Kind kam. Und mir war klar, wenn ich in dieser Beziehung bleibe, in dieser Ehe, dann gehe ich kaputt. Die Details, die sollen hier keine Rolle spielen. Das ist einfach die Intimsphäre. Jedenfalls, das war meine Situation damals als 30, 31-Jähriger. Und damals habe ich eine NLP-Ausbildung gebucht. NLP steht für neurolinguistisches Programmieren. Ich war damals schon seit 2-3 Jahren als Selbstbewusstseinstrainer tätig und ich wollte weitere Tools und weitere wirkungsvolle Techniken bekommen, um einfach als Selbstbewusstseinstrainer noch tiefer wirken zu können. Und die Ausbildung, die erstreckte sich über 9 Wochenenden, über ein Jahr verteilt. Und jetzt war es so, im ersten Ausbildungswochenende, wo es also um NLP-Techniken ging, samstags nachmittags bot uns dann der Trainer an, eine Familienaufstellung für einen Mitteilnehmer zu machen, um sich von einem tiefgreifenden Thema lösen zu können. Ich hatte von Familienaufstellung zuvor noch niemals etwas gehört und das war auch gut so. Jedenfalls, dieser Trainer führte dann Ja, meine, also ich war Zuschauer, insofern meine in Anführungszeichen, meine erste Familienaufstellung durch. Und ich schaute mir das an und in den ersten Minuten war ich wütend. Ich dachte, verdammt nochmal, ich habe hier jede Menge Geld bezahlt und will hier vernünftige Techniken lernen. Ich will NLP kennenlernen, jetzt macht er da Familienstellen. Was soll denn dieser Quatsch? So, nach 5 Minuten, 10 Minuten veränderte sich diese Wut, weil ich nahm wahr, irgendetwas geschah da, was ich nicht verstanden habe, was ich nicht verstehen konnte. Und das machte mich neugierig. Und das war also meine erste Begegnung mit einer Familienaufstellung. Was eine Familienaufstellung ist, dazu komme ich gleich noch. Das Ausbildungswochenende später, also 4, 6 Wochen später oder sowas, da war ich dann erstmals stellvertretend in einer Rolle und ich spürte etwas in mir, von dem mir klar war, das ist nicht meins, das gehört zu dieser Familienaufstellung. Und in dem Moment, wo ich nach dieser Aufstellung aus der Rolle rausging, war dieses Gefühl dann auch wieder wie ausgeschaltet, wie weggeblasen. Und das ist das typische Erleben, wenn man als Stellvertreter in einer Familienaufstellung drin ist. Jedenfalls dieses Erlebnis in mir, und es ging wie gesagt nicht um eine Aufstellung für mich, ja, auf Neudeutsch würde man sagen, das hat mich total geflasht. Und ich war fasziniert und ich war so fasziniert, dass ich von da an jede Möglichkeit, jede für mich greifbare Möglichkeit genutzt hatte, um bei Familienaufstellungen zu hospitieren. Und ich fand dann einen Trainer, der pro Wochenende zwischen 12 und 18 Aufstellungen durchgeführt hat, alle paar Monate, und da war ich immer, wenn es für mich irgendwie möglich war. Ich bin zu einer anderen Aufstellergruppe noch dazu gekommen, auch primär als Hospitant, als jemand, ja, so Co-Trainer wäre zu viel gesagt, als Hospitant. Ich war vor allem in vielen, vielen Rollen drin. Und das habe ich einige Jahre lang gemacht. So, jetzt kommt ein kleiner Sprung. Mittlerweile war ich schon seit 7 Jahren oder sowas Selbstbewusstseinstrainer, war inzwischen längst NLP-Trainer, hatte NLP-Ausbildungen durchgeführt. Und dann war es so, ich hatte einen Teilnehmer in einer meiner NLP-Ausbildungen. Und mir war klar, durch meine vielen, vielen Erfahrungen mit mittlerweile Hunderten von Familienaufstellungen, mit diesem Teilnehmer, da könnte ich die NLP-Palette hoch und runter durchziehen. Da würde sich nichts verändern, weil das Kernthema von diesem Menschen definitiv ein sogenanntes systemisches Thema war. Sprich, die einzige Technik, die da greift, nach meinem Kenntnisstand, ist die der Familienaufstellung. Und jetzt war ich in dem Dilemma, nach gängigem Verständnis hatte ich noch keine Ausbildung als Familienaufsteller, aber ich habe einfach gespürt, wie sehr dieser Mensch gelitten hat, beziehungsweise er hat es geschildert. Und dann dachte ich, okay, ich setze ihn einfach in Kenntnis, wie mein Ausbildungsstand ist, nämlich der quasi null, aber ich war einige Jahre lang eben bei mehreren hundert Familienaufstellungen dabei. Und er hat gesagt, ja, er lässt sich von mir gerne eine Aufstellung machen. Und das habe ich dann gemacht. Diese Aufstellung, die war sehr, sehr tiefgreifend. Und sie hat das Leben von diesem Menschen sehr grundlegend, ganz extrem positiv verändert. Ich bin mit diesem Menschen heute noch in Kontakt. Insofern, ja, über viele Jahre hinweg hat sich da massiv etwas verändert. Es war dann immer öfters so, dass in meinen NLP-Ausbildungen ich einfach diesen Impuls hatte, einem Teilnehmer eine Aufstellung machen zu wollen, sodass er sich von einem tiefgreifenden Thema lösen konnte. Und irgendwann war es dann so, jedes dritte, vierte Wochenende, was ich durchgeführt habe, da habe ich dann Familienaufstellungen eingesetzt. Und bei manchen Teilnehmern habe ich gemerkt, ja, da könnte man was tun, wenn man wüsste, was man tun könnte. Und das war dann für mich das Zeichen, selbst in eine professionelle Ausbildung hineinzugehen. Und diese Ausbildung, die war für mich in mehrererlei, mehrfacher Hinsicht ganz extrem wertvoll. Zum einen habe ich wahrgenommen, wie weit ich als Aufsteller schon bin. Das hätte ich so gar nicht gedacht. Diese Aufstellung begann bei null. Ich selbst war damals schon seit vielen Jahren Coach und Trainer vor allem, habe mit Gruppen eben gearbeitet. Und so Themen wie führe ich ein Klienteninterview oder wie leite ich eine Gruppe, wie gehe ich mit Störungen in der Gruppe um oder so, ja, diese Themen, die lagen lange hinter mir. Und in dieser Ausbildungsgruppe, da waren sowohl erfahrene Profis aus unterschiedlichen Bereichen Und es waren blutige Anfänger. Und die Ausbildungsgruppe war sehr groß, also 28 Teilnehmer, sowas. Und gerade am Anfang hat es ganz häufig gekrächt untereinander im Teilnehmerfeld, während man dieses oder jenes Modul untereinander geübt hat. Und das war für mich unheimlich wertvoll, weil ich da ganz, ganz viele wertvolle Erfahrungen sammeln konnte. Ja, und diese Ausbildung, die ging zu Ende und ich habe gemerkt, jetzt kann ich das aufstellen auf einer ganz, ja, neuen, auf einer höheren Ebene betreiben. So, bisher habe ich dir noch nicht gesagt, was ist denn überhaupt eine Familienaufstellung? Ich möchte dir jetzt ein Beispiel schildern, was mit dem Familienstellen auch noch nichts zu tun hat, aber was dir so eine Ahnung liefern kann, was dir beim Familienstellen möglicherweise begegnet. Und jetzt brauche ich aber erstmal noch einen Schluck. Ich habe ja NLP, das neurolinguistische Programmieren, erwähnt. Das hatte in meinem Leben einen ganz, 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 ganz hohen Wert. Letzten Endes, ich hatte im Laufe der Jahre alles Mögliche an Techniken ausprobiert, um mein Selbstbewusstsein zu stärken und wie mir viele Jahre später bewusst geworden ist, letzten Endes auch, um in mir systemische Verstrickungen aufzulösen, was mir nur ganz minimal gelungen ist und ich glaube auf der Basis meiner langjährigen Erfahrung, das dahingehend verallgemeinern zu können, dass man systemische Verstrickungen, sprich da, wo eine Familienaufstellung gebraucht wird, selbst nicht lösen kann, selbst wenn man erfahrener Aufsteller ist. So, das brauchst du nicht zu glauben, das kannst du einfach als eine Hypothese mit einem Fragezeichen versehen und einfach mal gechillt auf die Seite stellen. Ja, das Familienstellen ist keine Religion, also man muss nicht daran glauben, damit es wirkt. Ja, wenn man überhaupt gar nicht daran glaubt, in einem gewissen Sinn, dann wird man natürlich niemals so eine Veranstaltung buchen und dann kann man natürlich auch niemals diese tiefgreifende Wirkung erleben. Ganz häufig ist es so, ein Teilnehmer, der sich so mit der Frage befasst, ob das Familienstellen für ihn geeignet ist oder nicht, der bucht sich für ein solches Wochenende ein und schaut sich das dann praktisch an, beziehungsweise ist als Stellvertreter in anderen Aufstellungen dabei. Und meine Erfahrung ist, 90% der Leute, die erstmals bei so einem Familienaufstellungswochenende dabei sind, die spüren dann am ersten Tag, am zweiten Tag, ja, das ist genau meine Wellenlänge und die lassen sich dann darauf ein. Und die restlichen 10%, mir begegnen gerade im Moment gehäuft Teilnehmer von vor 7 Jahren, von vor 10 Jahren. Gerade heute Morgen habe ich eine E-Mail bekommen von jemandem, ja, wo die Leute damals entweder noch keinen Aufstellungsschritt gegangen sind oder ich sag mal einen halben und wo sie einfach spüren, ja, es ist einfach an der Zeit. Sie haben jetzt x andere Dinge probiert, die alle nicht gewirkt haben und irgendwie dieses Familienstellen, das hat sich bei ihnen festgesetzt und meine Erfahrung ist die, dass dann häufig Themen, hammermäßige Themen in einer, ja, Sitzung, also im Kern dauert eine Familienaufstellung 45 Minuten, 60 Minuten, so Pi mal Daumen, gelöst werden können. Und wir sprechen hier von Lebensgrundthemen. So, aber jetzt erstmal das, was ich dir schildern möchte, damit du so eine Idee bekommst, auf was du dich gegebenenfalls einlässt. Ich bin ja, wie gesagt, langjähriger NLP-Trainer. Was hat das mit dem Familienstellen zu tun? Nach dem gängigen Verständnis gar nichts, nach einem anderen Verständnis ganz viel. Man unterscheidet ganz grob sogenannte Individualthemen oder individuelle Themen von systemischen Themen. Stark vereinfacht gesagt sind individuelle Themen solche Themen, die, ja, plakativ gesprochen, auf dem eigenen Mist gewachsen sind. Oder etwas fachlich fundierter, das sind Themen, die einem in der eigenen Lebensspanne begegnet sind. Also beispielsweise ein Unfall, ja, als Kind oder als Erwachsener und die Folgen davon, das bezeichnet man als individuelle Themen. Und jetzt haben aber ganz, ganz viele Menschen Phänomene in ihrem Leben, die sie so spüren. Also zum Beispiel so eine Art drückende Traurigkeit. oder Lethargie, was mehr oder weniger immer da ist. Und man hat vielleicht schon tausend Dinge probiert und mir sind Teilnehmer begegnet, die haben mehrere Psychotherapien komplett abgeschlossen, mit dem Ziel, sich von solchen Gefühlen zu trennen. Und an den Gefühlen hat sich im Wesentlichen nichts getan. Und wenn man dann herausfindet, dass solche Themen, ja, jetzt, ich fahre noch mal einen kleinen Schritt zurück und baue dann da aber gleich weiter, wo ich jetzt praktisch mit dem Satz abgebrochen habe. Eine NLP-Technik, die als eine der tiefgreifendsten im NLP gilt, nämlich sogenannte Timeline Reimprint. Das ist so eine Halb-Hypnose-Methode. Also so bei vollem Wachbewusstsein führt man denjenigen, um den es geht, in seinem Lebensfilm praktisch zurück, mit dem Ziel, den Ursprung von einem Problem zu finden, um dann an diesem Ursprung etwas zu verändern, sodass dieses Problem sich löst. Klassiker dafür sind zum Beispiel Redeängste oder auch vieles, was man so unter sozialen Ängsten, ja, Selbstbewusstsein, Selbstwert und so bezeichnet. Jedenfalls, diesen Mann habe ich eben nach bestem NLP-Wissen zurückgeführt. Und meine Erfahrung ist, häufig bleiben die Klienten dann ja so im Alter von 10 Jahren, 9 Jahren, 8 Jahren, da finden sie dann irgendwas und sind davon überzeugt, das war der Anfang. Und am Anfang meiner NLP-Laufbahn habe ich mich da oft drauf eingelassen und hatte manchmal danach das Gefühl, dass da war irgendwie noch mehr, aber ich konnte es nicht greifen. Jedenfalls bei diesem Mann, den ich noch ganz klar vor meinem geistigen Auge habe, da war es dann auch irgendwie so im Alter von 9, 10 Jahren, 9 oder 10 Jahren. Da hatte er dieses oder jenes Erlebnis und alles in mir hat gesagt, nein, da gab es noch ein Erlebnis zuvor. Und ich habe ihn gebeten, weiter zurückzugehen und er ging dann zurück ins 8. Lebensjahr, ins 7., ins 6., ins 5., ins 4. Und er sagt, da kommt nichts mehr. Und dann plötzlich habe ich etwas gespürt und habe zu ihm gesagt, stopp, geh noch mal einen ganz kleinen Schritt vor. Ja, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Es war irgendwie so bei 3,5 oder bei 4 Jahren. Und ich habe in mir gespürt, da ist eine ganz massive Angst in ihm, in dem die Klienten. So, und er hat gesagt, nö, da ist nichts. Und dann habe ich gesagt, jetzt geh noch mal ein kleines Stück zurück. Und ich konnte ihm, ich sag mal, auf den Zentimeter genau sagen, wohin er sich stellen möge, auf einer geraden gedachten, ja, auf einer geraden gedachten Linie im Raum, die einfach, ja, seine Zeitlinie, seine Timeline repräsentiert. Und ungefähr beim 4. Lebensjahr, da habe ich eben ihn hindelegiert, von außen meinem Gefühl folgend. Und auf einmal sagt er, oh ja, damals wäre ich fast ertrunken. Und plötzlich erinnerte er sich an eine Situation. Er saß im Garten seiner Großmutter oder so auf einem Springbrunnen und ist rückwärts umgefallen in dieses Becken. Und irgendwie hat seine Großmutter das mitbekommen und hat ihn am Schlawutsch rausgezogen, sonst wäre er ertrunken. So, ich habe dann mit ihm an dieser Stelle weitergearbeitet. Wir haben dieses Thema gelöst. Jedenfalls war ich, um den Begriff nochmal zu gebrauchen, hammermäßig geflecht, weil ich dachte mir, Mensch, wie konnte ich denn wissen, wie konnte ich spüren, dass es da noch etwas gibt? Und in diesem Beispiel war ja ganz klar verifizierbar, dass ich würde es nicht als Intuition bezeichnen, sondern es war ein Gefühl, ich habe es in meinem Körper gespürt. Ja, falls dir der Begriff der Spiegelneurone etwas sagt, auf das Konto der Spiegelneurone, da würde ich dieses Erleben verbuchen. Jedenfalls ab dem Moment habe ich solche Erfahrungen, solche Erlebnisse immer öfter gesammelt und man könnte sagen, das ist so etwas, was zum Kernerleben im Familienstellen gehört. Nochmal eine etwas andere Antwort auf die Frage vorhin. Familienstellen, NLP, man könnte sagen, wenn das NLP ist und das Familienstellen, ja, dann ergänzen sich die beiden perfekt. Mein eigenes Erleben ist, NLP kann 20% aller Themen lösen, bei mir selbst und bei den Klienten, bei den vieltausend Klienten, die mir im Laufe meiner 20-jährigen Trainer- und Coaching-Praxis begegnet sind und 80% kann das Familienstellen lösen. Wobei für diese 20% im NLP, ohne NLP abwerten zu wollen, ja, ich habe die höchste NLP-Trainerausbildung, die es in dem Bereich überhaupt gibt. Ich bin durch und durch NLPler und NLP hat mein Leben auch sehr grundlegend verändert. Und aber in deutlich weniger Zeit kann man mit dem Familienstellen tiefgreifende Dinge lösen, die im NLP in dieser Form nicht möglich sind. Und aber das Familienstellen kann das NLP nicht ersetzen und NLP kann das Familienstellen nicht ersetzen. Ja, insofern, das, was das eine kann, kann das andere nicht. Und das hat dann irgendwann dazu geführt, aber das deute ich jetzt nur an, dass ich irgendwann aufgehört habe, reine NLP-Ausbildungen anzubieten. Denn ich habe einfach gemerkt, gespürt, herausgefunden, wenn ein Teilnehmer an einer Schallmauer festhängt, an der Mauer, ein eigenes Thema, was ihm da im Weg steht, und es geht und geht mit NLP nicht weg, und dasselbe gilt umgekehrt für das Familienstellen, ja, dann zweifelt man aus sehr naheliegenden Gründen an dieser Technik, an dieser Methode. Und das ist der Grund, warum ich dann irgendwann beschlossen habe, nicht mehr entweder oder, sondern sowohl als auch. So, ich war einer der ersten, der NLP und das Familienstellen in Ausbildungen zusammengebracht hat. Ja, die Familienaufstellung als solche, wie kannst du dir die jetzt vorstellen? Als ich vorhin so drüber nachgedacht habe, wie ich versuchen werde, dir diese Info rüberzureichen, da kam mir folgende Metapher. Stell dir vor, du müsstest, wolltest, dürftest einem Menschen beschreiben, wie Tanzen geht. Und zwar einem Menschen, der selbst noch niemals getanzt hat, der keinen Tanz, ja, der niemals getanzt hat und der sich noch niemals Tänze angeschaut hat. Ja, und deine Aufgabe wäre es, diesem Menschen zu erklären, wie das Tanzen geht. Und ja, dann kannst du dir ungefähr vorstellen, wie, ja, Cut. Den Satz fortzuführen macht so auch keinen Sinn. Rein technisch ist es so, wenn ein Klient in einem Aufstellungswochenende, also meistens ist es so, oder die aus meiner Sicht, das beste Setting, um eine Familienaufstellung durchzuführen, ist einfach ein Teilnehmerfeld, in denen alle offen oder wenigstens neugierig für das Familienstellen sind. Das ist der Grund, warum ich da entsprechende geschlossene Wochenenden anbiete. Geschlossen heißt einfach, man bucht sich ganz gezielt für ein Wochenende ein. Bei mir beginnt es immer freitags abends 18 Uhr und endet dann Sonntagabend 18 Uhr. Ich nehme da maximal 12 Teilnehmer an, damit jeder die Garantie hat, dass im Rahmen des Möglichen für ihn eine Familienaufstellung durchgeführt wird. Manchmal gehen sogar zwei oder drei. So, und dann ist es typischerweise so, ich schildere erstmal, was ist denn das Familienstellen überhaupt? Wobei derjenige, der sich für so eine Familienaufstellung angemeldet hat, im Regelfall Wochen, Monate, teilweise Jahre sich damit auseinandergesetzt hat, also nicht am Stück, ob er sich eine Familienaufstellung machen lassen möchte. So, und wenn derjenige dann in diesem Wochenende die Entscheidung getroffen hat, ja, jetzt fühlt sich's einfach danach an, und dieses Anfühlen ist meistens eine Mischung aus einer Art von Angst, Hoffnung, Motivation und Zweifel, ja, ob das denn überhaupt wirken kann. So, dann führe ich mit demjenigen vor der Gruppe ein Kurzinterview, ja, mit beinahe Betonung auf kurz. Und ganz viele Menschen bei der Vorstellung vor der Gruppe was über ihr Thema sagen zu müssen, da kommt ihnen dann so der Begriff der Seelenschau oder so in den Sinn. Beim Familienstellen ist das Wunderbare, obwohl man es in einer Gruppe tut, gibt es ganz viele Möglichkeiten, auch höchst intime Themen aufzustellen, ohne dass die Mitteilnehmer überhaupt wissen, um was es geht. Und das schadet nicht nur der Wirkung nicht, sondern in Teilbereichen intensiviert das die Wirkung. So, In Kurzform, derjenige, der sich ein Thema aufstellen lassen möchte, der teilt es mir entweder, ja, meistens in ganz wenigen Sätzen mit, so. Und dann habe ich so ein erstes Gefühl, habe so eine erste Intuition und häufig ist es so, dass ich dann, um den großen Überblick zu haben, gerade auch für den Klienten selbst und letzten Endes auch für die Gruppe, die zu einem ganz wesentlichen Teil dann ihren Anteil daran hat, dass das Ganze so tief wirken kann, zeichne ich dann das sogenannte Genogramm des Klienten auf. Ein Genogramm, das ist sowas Ähnliches wie ein Familienstammbaum, in den symbolartig wesentliche Ereignisse eingetragen werden. Es gibt so eine Art, man könnte sagen, Teildisziplin im psychotherapeutischen Feld, wo rein über sogenannte Genogrammanalysen sehr tiefgreifende Coachings und auch Therapien geschehen. Das also noch so als wichtige Nebenbemerkung. Und rein auf Basis von diesem Kurzgespräch, das oft ja nur 3 Sätze oder 10 Sätze dauert, und anhand vom Genogramm, was ich dann aufzeichne, ist es im Regelfall so, dass ich dem Klienten ziemlich genau beschreiben kann, wie er seine Eltern erlebt hat und so seine Großeltern noch leben und er die kennengelernt hat, da dasselbe. Das heißt, das ist eine Art von Modell, dass, wenn man genügend viel Erfahrung man damit gesammelt hat, man ja die Menschen, die man gar nicht kennt, sehr zutreffend beschreiben kann und zwar vor allem auch auf einer tieferen Ebene jenseits des reinen Handels. Und dann wird eben oder trifft der Aufsteller die Entscheidung, wer oder was aufgestellt wird. Und ich habe ja vorhin angedeutet, Familienaufstellung ist ein Sammelbegriff geworden im Laufe von ja rund 30 Jahren für ähnlich tiefgreifende Vorgehensweisen, die aber teilweise mit ganz anderen Dingen zu tun haben. Ich fange jetzt einfach mal beim, ja, ich will nicht sagen Klassiker, aber ja, bei dem an, was sich die meisten so in etwa unter dem Familienstellen vorstellen. Dazu muss ich noch ein kleines bisschen ausholen, um noch mehr, dass du noch eine klarere Idee bekommst. Ja, warum denn Familienstellen? Was soll das denn? Ungefähr in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, da war es so, dass unterschiedliche Psychotherapeuten an unterschiedlichen Orten auf dieser Welt ähnliche Erfahrungen gemacht haben, wie zum Beispiel Virginia Satir, eine amerikanische Familientherapeutin, die beispielsweise folgendes Erlebnis hatte. Das ist jetzt fiktiv, aber soll dir einfach das Prinzip darstellen. Eine Mutter, die litt beispielsweise an einer Tablettenabhängigkeit viele Jahre. Und um wieder auf die Spur zu kommen, begab sie sich in Psychotherapie, hatte gegebenenfalls dann einen Entzug hinter sich gebracht und so weiter. Und in dem Maß, wie es dieser Mutter allmählich besser ging, wurde der jugendliche Sohn kriminell und fing zum Beispiel an, Autos zu knacken oder sowas. Ja, soweit wird man jetzt sagen, okay, warum nicht? Liegt doch im Rahmen des ja Wahrscheinlichen in einem gewissen Sinn. Aber das eigentlich Spannende, also jetzt eher mit negativen Vorzeichen, das eigentlich Spannende war, dass Virginia Satir und ihre Kollegen und Kolleginnen dann sinngemäß ganz häufig Folgendes beobachten konnten. Kaum war die Mutter oder wer auch immer aus der Familie wieder zu Hause, weil als geheilt geltend entlassen, war diese Mutter rucki-zucki wieder in ihrem alten Muster, ja, sie warf wieder Tabletten ein und der Sohn war plötzlich wieder vollkommen verhaltensunauffällig. Und damals ist dann folgendes Modell entwickelt worden, das auch heute noch Gültigkeit hat. Man kam eben bei vielen solcher Familienszenarien nicht mehr umhin, einfach die Hypothese zu bilden, dass es offenbar etwas gibt, was man bezeichnen könnte, als dass die Familie psychisch krank ist und aber nicht jeder gleichermaßen in dieser Familie an dieser, ja, Krankheit litt oder leidet, sondern dass diese, ja, Erkrankung, der Begriff passt vielleicht nicht so gut, aber ja, ich kenne oder kenne jetzt keinen, der das besser veranschaulichen könnte, dass eben diese Krankheit nicht bei allen gleichermaßen zum Vorschein kommt, sondern häufig bei einem oder wenigen ganz besonders. Und zwar, und das ist jetzt das Fatale, häufig bei den Familienmitgliedern mit den wachsten Antennen, die also am fühlendsten sind, die den besten Kontakt zu ihrem Körper, zu ihren Gefühlen, zu ihrer Intuition haben. Und ich glaube, man kann sich ganz leicht vorstellen, ein Mensch, der einfach aus welchen Gründen auch immer einen schlechten Zugang zu seinen Gefühlen hat, ja, der tut so irgendwelche auch grundlegenden Phänomene in der Familie ab, von wegen, ach, diese Heulsuse auch, oder ach, der mit seiner Depression, der soll sich mal nicht so anstellen, ja, der sollte sich morgens in den Arsch treten und dann geht das schon. Und das bedeutet aber eben nicht, dass dieser Mensch automatisch ja, gesund dann wäre in diesem Sinn. Wie auch immer, Satyas Ansatz ganz am Anfang war dann der, wenn sie den Eindruck hatte, dass eine Familie im genannten Sinn psychisch krank ist, dann hat sie eben die ganze Familie einbestellt und hat mit denen gearbeitet. So weit, so gut. Jetzt kannst du dir, glaube ich, ganz lebhaft vorstellen, wie, um jetzt auch ein Bild zu malen, sagen wir mal, der Familienvater, der nicht wahrhaben kann, will, darf, soll, dass er auch Teil des Geschehens sein könnte, wie der natürlich ganz leicht seine Zustimmung verweigert oder ja, die jugendliche Tochter oder sowas. Und das hätte dann zum Aus geführt und das hätte dann letzten Endes dazu geführt, dass derjenige, der in dieser Familie eben leidet, ja, weiterhin hätte leiden müssen, basierend auf der Vorannahme, dass es eben bestimmte Konstellationen gibt, in denen quasi die Familie krank ist, aber eben nur der ein oder andere das intensiv spürt oder erlebt. Derjenige, den bezeichnet man übrigens als Indexpatient oder ja als Symptomträger. So, jetzt brauche ich noch mal einen Schluck und dann. Ja, ich könnte ja jetzt noch ein paar Zwischenstationen schildern, mache ich aber nicht, um einfach ein bisschen Zeit zu sparen. Letzten Endes hat sich dann über unterschiedlichste experimentelle Ansätze das herauskristallisiert, was man heute so als das Familienstellen kennt. Das Familienstellen versteht sich vor allem als eine, wie sagt man, phänomenologische Methode. Phänomen ist hier zu verstehen als das, was sich zeigt. Und wer sehr kopfmäßig unterwegs ist, der stellt sich jetzt wahrscheinlich schon längst die Frage, ja, das, was sich zeigt, was soll sich denn da zeigen? Ich habe dir vorhin dieses Beispiel mit diesem Mann geschildert, ja, wo sich mir gezeigt hat, dass es offenbar eine starke Angst gab, als dieser Mann 4 Jahre alt war. Und dadurch, dass ich ihn so gezielt trifft nicht ganz, du weißt, was ich meine, führen konnte, kam diese alte Erinnerung in ihm wieder hoch. Und insofern habe ich phänomenologisch, ja, auf der Ebene meines Erlebens erlebt, in ihm gibt es etwas, was in ihm bewirkt hat, dass diese alte Erinnerung wieder hochkam. So, und wenn du jetzt, und ich weiß, das erfordert von den meisten Menschen einen riesen inneren Schritt, wenn du jetzt die Möglichkeit lässt, dass man solche Phänomene nicht nur erspüren, dass man nicht nur solche Phänomene erspüren kann, die in der Lebensspanne von diesem Menschen ihren Ursprung hatten, sondern möglicherweise ein, zwei oder drei Generationen zuvor, dann bekommst du so ungefähr eine Idee, um was es beim Familienstellen geht. Das Gute ist jetzt aber, man muss sozusagen nicht begnadet feinfühlig sein, damit das Familienstellen funktioniert, sondern im Regelfall ist es so, jeder, insbesondere auch wenn er noch niemals eine Familienaufstellung erlebt hat, ist in der Lage, gewisse Phänomene zu spüren, von denen er noch 5 Minuten davor steif, fest und steif, nein, steif und, ja, mir fällt gerade Dingens, das Sprichwort nicht ein, Stein und Bein genau schwören würde, dass er das nicht spüren, nicht erleben kann. Ja, und das ist ein Aspekt, der ganz wesentlich zum Familienstellen gehört. Und ich weiß, das strapaziert die Glaubwürdigkeit dieser Methode am Anfang ganz extrem, aber ich will dich auch nicht überzeugen. Das Überzeugendste ist letzten Endes, wenn man eine Familienaufstellung erlebt und sehr grundlegende Lebensthemen, die man seit Jahren, seit Jahrzehnten in seinem Leben mitschleppt, danach weg sind. Und zwar unabhängig davon, ob man an das Familienstellen geglaubt hat oder nicht. So, um jetzt ein solches Thema in einer Aufstellung sich anzuschauen, und zwar zunächst mit der Fragestellung, was ist das denn? Was ist das, in das derjenige eingebunden ist? Kann man sich jetzt stark vereinfacht vorstellen, aus der Gruppe wählt derjenige, für den die Aufstellung jetzt ausgerichtet wird, rein intuitiv einen Stellvertreter, zum Beispiel für den eigenen Vater, für die eigene Mutter. Sagen wir mal, es gibt eine ältere Schwester und die eigene Person, ich sag mal, es ist ein männlicher Klient. So. Und dieser Klient, dieser Teilnehmer in dieser Familienaufstellung, der fragt dann einfach nach dem Impuls, nach dem inneren Impuls, ja, darf ich dich als meinen Vater aufstellen? Im Regelfall kommt Kopfnicken. Darf ich dich als meine Mutter aufstellen? Kopfnicken. Manchmal spürt jemand aus dem Teilnehmerfeld, dass ein eigenes Thema viel zu nah an dem Thema vom Klienten ist. Und dann schüttelt man halt den Kopf, ohne Erklärung, ohne Begründung, und dann wird der Nächste gefragt. So. Und dann geschieht das eigentliche Aufstellen. Derjenige, um dessen Aufstellung es geht, stellt sich hinter den Stellvertreter seines Vaters, legt praktisch die Hände so führen wollend auf die Schulter, macht sich innerlich klar, diese Person, die stelle ich jetzt nach meinem Gefühl hier im Raum auf. Und jeder, der sehr kopfmäßig unterwegs ist, der wird sich jetzt die Frage stellen, nach meinem Gefühl hier im Raum aufstellen, was soll das denn sein? Ganz wenige Teilnehmer erlebt man dann, ja, die rennen dann mit dieser Person vor einem selbst her und schieben die praktisch im Raum irgendwie hin, so als wäre ein innerer Plan da, ja, der gehört dahin, der dorthin, der dorthin. Das geschieht ganz selten. Und das ist dann einfach ein Zeichen dafür, dass da jetzt nicht von innen heraus aufgestellt wird, sondern dass man einem kopfmäßigen Plan folgt. Und da gibt es dann einfach ein paar Hinweise, und ich sag mal, in 98, 99% der Fälle stellen auch die, die zum ersten Mal bei einer Aufstellung waren, im Sinne der Sache und praktisch im Einklang mit dem, was man da erlebt, auf. Dieses Aufstellen selbst dauert häufig 2, 3, 4, 5 Minuten. Und es ist so, was der Klient aufstellt, das ist sein inneres Bild seiner Familie. Und jetzt beginnt diese Aufstellung praktisch erstmals zu sprechen. Weil du kannst dir jetzt vorstellen, sagen wir mal, du hättest deine Familie im Raum aufgestellt. Und jetzt siehst du erstmals von außen, aha, dein Vater schaut in diese Richtung, also der Stellvertreter deines Vaters, die Stellvertreterin deiner Mutter in jene Richtung und so weiter. Und dieses Bild spricht. Und ganz häufig ist es so, wenn man den Klienten dann fragt, was erlebst du da, dass das, was dann kommt, einerseits das, was man da sieht, wunderbar beschreibt und dabei geschieht oft eine Art von tiefgreifendem Aha-Erlebnis, ja, mit Betonung auf tief. Dieses Bild, um das nochmal zu wiederholen, stellt einzig und allein derjenige, um dessen Familie es geht, im Raum auf, ja, rein intuitiv. Und die allermeisten Klienten haben sofort das Gefühl, ja, ganz genauso, ja, gehört das, ganz genauso muss das sein. Das ist die Anfangsaufstellung. Und jetzt arbeite ich typischerweise als Aufsteller mit diesem Anfangsbild weiter und arbeite letzten Endes in Rücksprache mit dem Klienten heraus, was ist das, in was dieser Klient eingebunden ist, mit dem Ziel, eine sogenannte gute Lösung zu finden. Und diese gute Lösung ist häufig weit weg erstmal von einer guten Kopflösung zu sein. Sie ist auch eine gute Kopflösung, aber sie fühlt sich vor allem richtig an. Ganz häufig ist es so, dass dann nochmal ein sehr viel tieferes Erleben dergestalt stattfindet, dass der Klient dann, wenn er spürt, ja, das ist einfach mein Weg, dass man regelrecht sehen kann, wie dem 20 Kilo Last von den Schultern purzeln, wie eine Art Verhärtung, die in den letzten Jahren oder Jahrzehnten entstanden ist, aufweicht. Und ich weiß, das klingt auch sehr unglaubwürdig, manchmal erlebt man, dass wenige Minuten nach einer Aufstellung eine bestimmte Art von Falten im Gesicht weg sind. Ja, ich weiß, das strapaziert dein Vertrauen möglicherweise sehr, aber ich riskiere es einfach. So, jetzt ein sehr plastisches Beispiel und ein sehr drastisches Beispiel. Eine Klientin, die seit, ne, ich hab mir, hatte mir zwar überlegt, das Beispiel schildern zu wollen, merke jetzt aber, das passt nicht. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ich habe mir so ein paar Beispiele hier raus. Ah ja, genau. Einfach notiert, dass ich die Wahlfreiheit habe. Oh, bei Sandra sehe ich gerade, die kommt auch aus Remscheid, also gleich zwei aus Remscheid. Habe ich gar nicht wahrgenommen zwischendrin. Ja, vor x Jahren, es war ein Single-Silvester-Seminar, in dem ich auch das Aufstellen anbiete. Ist mir wahrscheinlich vor allem in den Sinn gekommen, weil jetzt ja auch gerade ein Single-Silvester-Seminar war. Also vor Jahren in einem Single-Silvester-Seminar mit Familienaufstellung. Da waren Teilnehmer, ein Physiotherapeut, an den ich mich noch sehr gut erinnere. Und der schilderte so als das Wochen, als, nein, das sind ja 3,5 Tage, egal, ich sag jetzt einfach mal, als das Wochenende begann, sein Thema ist, sind Schlafprobleme, solange er sich erinnern kann. Also er wacht mehrfach in der Nacht auf, teilweise schweißgebadet, und er hat immer dieselben Albträume von Krieg. Es geht immer um Krieg. Er selbst war niemals im Krieg, ich glaube, er war auch nicht Soldat. Und er hatte mit dem Krieg nichts am Hut, aber diese Albträume, die hielten ihn eben davon ab, erholt morgens auf seine Arbeit zu gehen. Und ich check dann immer so das ganze Umfeld. Manchmal ist es so, dass jemand seine Arbeit hasst und man mutmaßen kann, ja, diese Albträume und so weiter, die könnten damit zusammenhängen. Jedenfalls alles, was ich gecheckt habe, hat mir eher so gezeigt, nö, es hat mit offenbar nichts anderem zu tun. Das war so der Check aus der Ferne. In dem Moment, wo dieser Mann sich jetzt von mir eine Aufstellung machen lassen sollte, bat ich ihn, sich neben mich zu setzen, vor die Gruppe. Das mache ich meistens so. Und einem Impuls folgend habe ich dann zu ihm gesagt, er soll einfach mal da sitzen und schweigen. Und er hatte in der Vorstellungsrunde übrigens von diesen Albträumen nichts, also vom Inhalt der Albträume nichts erzählt. Da hat er erzählt von Albträumen und dass er Schlafprobleme hat. Vom Inhalt hat er aber nichts erzählt. So. Er saß also neben mir und ich habe mich so in ihn hineingespürt. Und dann habe ich zu ihm gesagt, du, seit du neben mir sitzt, habe ich das Gefühl, ich bin im Krieg. Und dann sagt er, ja, das ist das, wovon ich jede Nacht träume. So, und du kannst dir, glaube ich, sehr leicht vorstellen, wenn du mir eines deiner Themen nicht geschildert hättest und du säßest neben mir und ich würde dir sagen, was du mir da als Thema mitbringst, wenn das keine Überzeugungskraft auf eine gewisse Weise hat, dann weiß ich nicht, was überzeugen kann. Jedenfalls habe ich ihm dann sein Familiensystem aufgestellt. Und in der Familienaufstellung, aus der Familienaufstellung heraus, hatte es den Eindruck, dass diese Albträume etwas mit dem Vater von diesem Klienten zu tun hätten. Und das Gute war, dieser Mann hat noch gelebt. Und dieser Physiotherapeut, obwohl ein gestandener Mann, der brauchte seinen ganzen Mut, um seinen Vater darauf anzusprechen. Und sein Vater, der schilderte ihm dann, dass er tatsächlich als Soldat im Krieg war, viele schlimme Dinge erlebt hat und, um seine Frau und später die Kinder damit nicht zu belasten, niemals darüber gesprochen hat. Soweit könnte man sagen, okay, mit einer gewissen statistischen Wahrscheinlichkeit könnte man das erwarten. Und aber ab diesem Moment, wo dieser Klient erstmals aufgrund der Familienaufstellung seinen ganzen Mut zusammengenommen hat und mit dem Vater gesprochen hat und es sich eben gezeigt hat, es waren seine Träume, waren die Albträume in dem Klienten weg und die Schlafprobleme waren gelöst. Und wir sprechen jetzt zum einen von einer Familienaufstellung, die im Kern vielleicht 45 Minuten gedauert hat. Wir sprechen von einem Mann, der sich, ich sag mal, im Heilerumfeld, ja, ein Physiotherapeut ist nach meinem Verständnis definitiv auch ein Heiler, seit vielen Jahren professionell bewegt hat. Du kannst dir leicht vorstellen, was dieser Mann vermutlich schon alles ausprobiert hat, ergebnislos. Und diese eine Aufstellung, und ich könnte ja jetzt noch x weitere Beispiele schildern, werde ich aber nicht tun. Diese eine Aufstellung, die hat eben das Leben von diesem Mann ganz extrem, ganz grundlegend erleichtert. Und ich sagte dir vorhin eingangs, jetzt muss ich gerade noch mal meine Notizen herholen. Familienaufstellungen machen, schaffen Freiheit im Denken und Handeln und sie setzen Energien frei. Ja, mal dir das einfach mal aus, was das bewirkt, wenn ein Mensch, der viele Jahre Schlafprobleme hat, und statt Schlafprobleme kannst du einsetzen, also das habe ich alles schon erlebt, Suizidgedanken, wobei ja, suizidgefährdete Menschen, mit denen darf ich nicht arbeiten, ja, das auch der Klarheit halber, mit Betonung auf gefährdet. Menschen, die ja Depressionen, Burnout, alles Mögliche, was in Richtung soziale Ängste und so weiter geht. Wie sich das Leben von einem solchen Menschen verändern kann, wenn er in einer oder in wenigen Familienaufstellungen so tiefgreifende Lösungen erlebt, dass er sich danach in seinem Leben als frei erlebt. Ich weiß, das klingt sehr unglaubwürdig. Ja, und sind einfach Erfahrungen, auf die ich x-fach zurückgreifen kann. Ich will dir hier keine Waschmaschine verkaufen und ob du daran glaubst oder nicht, das ist deine Angelegenheit. Ich sehe es einfach als eine Chance, wenn es etwas in dir gibt, von dem du irgendwie ahnst oder spürst oder zu wissen glaubst, das gehört auf das Konto der sogenannten systemischen Verstrickungen. Ja, ich sag mal, das Schlimmste, was dir begegnen kann, ist, du lernst an einem Wochenende spannende Menschen kennen, weil die Menschen, die sich für eine Familienaufstellung entscheiden, das sind besondere Menschen. Ja, das ist nicht Hänschen Müller, was sich überlegt, ob es jetzt ein Sparbuch mit 10 Euro im Monat für 0,5% oder für 0,6% Zinsen, nein, im Jahr, ja, du weißt, anlegt, sondern wo es einfach darum geht, bin ich bereit, habe ich den Mut? Ja, in Anführungszeichen leide ich schon genug, um mich auf ein solches Experiment einzulassen. Und ein Experiment ist es aus dem inneren Erleben heraus nur beim ersten Mal, wenn man einfach noch keine sogenannte Referenzerfahrung hat. Wer einfach einmal erlebt hat, wie tiefgreifend das Ganze sein kann, für den stellt sich danach ja nur noch die Frage, habe ich noch ein Thema, was auf dieses Konto gehört? Und wenn ja, ja, dann löse ich's. So, Ute schreibt gerade, Peter aus Remscheid hört auch noch mit. Okay, also drei aus Remscheid mindestens. Wunderbar. Ja, das waren so die Dinge, es war so ein Ausschnitt dessen, was ich vorbereitet habe. Ich habe hier noch ganz, ganz viel stehen, aber manchmal ist es ja so, je mehr man erzählt, desto mehr verwässert das Ganze. Jetzt möchte ich dir gerne die Möglichkeit bieten, mir einfach Fragen zu stellen, auf die ich dann direkt eingehen werde. Und damit ich das tun kann, zapfe ich mir gerade noch mal was aus meiner Thermoskanne, deshalb tauche ich kurz ab. Und solltest du keine Fragen haben, dann freue ich mich gern auch über ein Zwischenfeedback. Ich denke, ich werde jetzt noch so 10 Minuten oder sowas einfach gucken, was kommt und gerne darauf eingehen. Und danach werde ich dich dann noch in das einweihen, was ich dir gern rüberreichen möchte, wenn du magst, wenn du jetzt bis zum Schluss dabei bleibst. Ah ja, und genau. Ja, was ganz Wesentliches. Wenn du dich mit dem Gedanken an eine Familienaufstellung trägst, die nächste Möglichkeit bei mir ist jetzt Ende Januar, 27. bis 29. Januar. Das beginnt also freitags abends 18 Uhr. Ein ganzes spannendes Wochenende lang. Wie gesagt, ich nehme maximal 12 Teilnehmer an. Denn nur so kann ich sicherstellen, dass jeder, der kommt, tatsächlich auch genug Raum für eine eigene Familienaufstellung hat. Das bedeutet nicht, dass du dir eine Familienaufstellung machen lassen musst, aber erfahrungsgemäß 90, 95% der Leute, die kommen, auch wenn sie noch niemals eine Familienaufstellung erlebt haben, die lassen sich auf dieses Experiment ein, was im Regelfall eine sehr, sehr tiefgreifende, eine sehr befreiende, eine sehr bereichernde Wirkung hat. Und wenn du dabei sein möchtest, dann scroll einfach auf dieser Seite ein bisschen runter. Da kannst du dann das Seminar buchen und wenn du möchtest, das Zimmer gleich mit dazu. Wir haben hier ein wunderbares ehemaliges Hopfenbauernhaus, Baujahr 1870 mit ursprünglich erhaltenem Gebälk, richtig dicken Mauern und so weiter. Der Seminarraum, in dem dann auch das Familienaufstellen stattfindet, ist ein herrlicher Gewölberaum, Gewölbesaal, über 70 Quadratmeter groß mit Kaminofen und so weiter. Also da kann man ganz wunderbar tagen, da kann man ganz wunderbar tiefgreifende Erfahrungen erleben. Und wenn du diese Veranstaltung buchst, jetzt Ende Januar, dann schenke ich dir mein noch nicht veröffentlichtes Hörbuch mit dem Arbeitstitel Familienaufstellung durch Selbsthypnose. Das kannst du dir dann, also ich lasse dir dann einen Link zukommen, das kannst du dir dann runterladen. Das wird ungefähr eine Spieldauer von 45, 50 Minuten haben und wie ich glaube auch sehr tiefgreifend sein. Dieses Hörbuch, an dem arbeite ich praktisch seit mehreren Jahren. Das habe ich so nach und nach entwickelt, indem ich in unterschiedlichen Veranstaltungen immer mal wieder den Vorläufer davon praktisch einfach live der Gruppe angeboten habe und durch Feedbacks hat sich das dann weiterentwickelt. Vor kurzem habe ich es jetzt erstmals in Schriftform gebracht und in den nächsten Wochen werde ich das definitiv dann als Hörbuch fertig einsprechen, fertig bearbeiten, sodass es dann auch in den Handel kommen wird. Und wenn du dich für dieses Wochenende einbuchst, sorry, dann wirst du dieses Hörbuch Familienaufstellung in Selbsthypnose kostenlos mit dazu bekommen, sobald es von meiner Seite aus fertig ist und definitiv bevor es in den Handel kommt. Und ich sag mal, das wird so in ungefähr 4 Wochen der Fall sein, also kurz nach dem Seminarwochenende, nach dem Ausstellungswochenende. Vielleicht schaffe ich es sogar davor. Ja, wenn du keine Fragen hast, dann freue ich mich jetzt einfach auf dein Feedback. Schreib mir gerne jetzt, wie du das Ganze erlebt hast, was das in dir tut. Ja, ob du jetzt ein paar Fragezeichen mehr hast, ein paar weniger. Ob du jetzt eine Idee mehr hast, was dir vielleicht weiterhelfen kann, ob du jetzt total verwirrt bist. Von Matthias kommt gerade eine Frage. Wie kommt es, dass der Mann plötzlich keine Schlafprobleme mehr hat, als er von seinem Vater erfuhr, dass er im Krieg war? Wie kommt es zu der Freisetzung? Kann das nicht nachvollziehen? Ja, ich kann gut nachvollziehen, dass du das nicht nachvollziehen kannst. Es gibt bisher keine Erklärung für diese Phänomene. Aber ja, deshalb sagte ich ja eingangs auch, das Familienstellen versteht sich als phänomenologische Vorgehensweise. Es gibt keine Erklärungen dafür. Umgekehrt gibt es aber auch keine Erklärungen dafür, warum da überhaupt diese Albträume sind. Und im NLP ist mir der Satz begegnet, der da lautet, nutze, was wirkt. Obwohl ich seit vielen Jahren aufstelle, wage ich nicht zu behaupten, dass ich verstehe, was da abläuft. Aber ich sag mal, kaum einer von uns ist in der Lage, einen PKW-Motor zusammenzubauen oder sowas. Kaum einer von uns ist in der Lage, einen PKW zu reparieren. Und trotzdem haben die meisten von uns einen Führerschein und fahren mit diesem Fahrzeug, was sie im Detail kaum verstehen, wunderbar ihr ganzes Leben lang und es funktioniert. Und man könnte sagen, auf dieser Ebene, naja, ist schon tiefgreifender, aber ja, das Familienstellen fußt auf ungefähr 40 Jahren Erfahrungen von vielen tausend Aufstellern. Ja, und diese Erfahrungen, die werden eben in den Ausbildungen weitergereicht. Und ja, Aufstellung für Aufstellung kann man eben erleben und vor allem in den Folgen daran, dass das, was in der Aufstellung manchmal ja vollkommen unglaubwürdig wirkt, eben eine sehr, sehr tiefgreifende, Wirkung hat. Insofern, ich kann dir nicht erklären, wie es zu dieser Freisetzung kommt. Tatsache ist, dass es zu dieser Freisetzung kam. Ich habe auf YouTube ein Video gemacht. Da ging es auch um eine Aufstellung. Ging es um eine Klientin, mit der ich zweimal insgesamt gearbeitet habe. Beim ersten Mal, da habe ich sie von der Migräne befreit, die laut ihrer Aussage ihre Mutter schon hatte und ihre Großmutter in einer Aufstellung. Und ein paar Jahre später kam sie nochmal, weil sie nach ihrer Aussage Angst hatte, sich irgendwo hinzubegeben, wo etwas von der Decke hing. Und damals waren so diese Sessel in, die man an die Decke hing, oder ja, Hängelampen oder so, überall da, wo solche Dinge von der Decke hingen, da hatte diese Frau Panik und ihre Freunde hatten deshalb die Decken praktisch entsprechend befreit. Als diese Frau sich neben mich setzte und mir einfach von dem erzählte, was ich dir jetzt so gerade rübergereicht habe, da war es in mir so, ich sah plötzlich Bomben vom Himmel fallen. Und ein entsprechendes Nachfragen hat dann ergeben, dass ihre Großmutter mit ihrer Mutter schwanger war zu dem Zeitpunkt, als Krieg war, Zweiter Weltkrieg, und dass sie mit dem Kind eben im Bauch in die Bunker geflüchtet ist. Und es war dann letzten Endes unklar, waren das die Bomben oder hingen im Bunker irgendwie Lampen oder sowas von der Decke. Klar war, nach dieser Aufstellung, die zweite für diese Frau, war diese Angst vor den Dingen, die von der Decke hingen, weg. Ja, ich kann es dir nicht erklären. Ich behaupte mal, dieser Frau ist es piepschnurz egal, ob man das erklären kann oder nicht, es ist weg. Ich habe mit etlichen Klienten gearbeitet, die ein, zwei, drei, teilweise sogar mehr komplett abgeschlossene Psychotherapien hinter sich hatten. In einem Fall, das hört sich jetzt wahrscheinlich auch sehr schräg an, aber es sind oft ja Dinge außer der Reihe. Ein 35-jähriger Mann, drei abgeschlossene Psychotherapien hinter sich und sein Ziel war, er wollte sich zum ersten Mal in seinem Leben verlieben. Und sein Problem war jetzt aber gerade nicht, mit Frauen ins Gespräch zu kommen, sondern er hatte in seinem Leben x Frauen und es war ihm unmöglich, bis dato sich zu verlieben. Ja, bei mir hat er dann 7 Monate gebraucht und dann war er über beide Ohren verliebt. Also das heißt nicht, dass ich mit dem kontinuierlich 7 Monate gearbeitet habe, sondern von der ersten Begegnung bis zu dem Zeitpunkt, wo er bis über beide Ohren verliebt war, ja, sind wir uns 5, 6 Mal ungefähr begegnet und dann hat er sein großes Ziel endlich erreicht. Und eine Weile später ist er zwar nicht mit der, aber mit einer anderen Frau erstmals in eine gemeinsame Wohnung gezogen. Ja, mit, weiß ich nicht, 38 Jahren oder so, war dieser Mensch dann erstmals in der Lage, mit einer Frau zusammen in eine Wohnung zu ziehen. Und das war sein großer, großer Lebenstraum, den ihm die Psychotherapie nicht erfüllen konnte. Damit sage ich nicht, Psychotherapie ist schlecht oder so. Bei weitem nicht. Es ist einfach so, es gibt so den berühmten Satz, wer, nein, passt vielleicht doch nicht so gut. Ich sag mal, da wo NLP die Methode der Wahl ist, da ist NLP die Methode der Wahl. Und es gibt ganz, ganz viele Bereiche, da steht einfach Psychotherapie an. Und da gibt es nichts anderes. Und es gibt eben auch Bereiche, da ist Familienstellen, ja, vielleicht die einzige oder die wirkungsvollste Vorgehensweise. Ja, und einen Hammer kann man nicht durch eine Beißzange ersetzen, um so, ja. Ich weiß, dass ich dir jetzt deine Frage detailliert nicht beantworten konnte, aber ich behaupte einfach mal, das kann keiner. Ja, gibt's weitere Fragen? Und wie gesagt, ich freue mich sehr auch über ein Feedback. Wie hast du das bisher hier erlebt, was dir so begegnet ist? Und vielleicht hast du mehr Klarheit gewonnen, vielleicht mehr Verwirrung. Schreib mir einfach so, wie es in den Sinn kommt, einfach ungefiltert. Für mich ist es nach wie vor ganz wichtig, mich auch als Mensch weiterzuentwickeln. Nach meinem Verständnis ist es so, wenn man aufhört, sich ja mit der eigenen Persönlichkeit, mit dem eigenen Wachstum auf allen Ebenen, auch auf der Ebene des Bekannten oder Freundeskreises zu beschäftigen, dann ja, gerät man in eine Sackgasse. Und in diesem Sinn freue ich mich sehr über das Feedback. Es kommen keine Fragen mehr. Insofern könnte ich behaupten, wunderbar, alles klar. Und gleichzeitig weiß ich eben, als langjährig erfahrener Aufsteller sind ganz viele Fragen da. Und ich weiß auch, manchmal begegnet einem eine Frage, die einem so beschäftigt, dass man einfach spürt, dass bei dieser Frage es wichtig ist, dass die Frage einfach noch eine Weile bestehen bleibt. In der Hypnose spricht man dann von einer sogenannten transderivationalen Suche, die intensivste Suchprozesse in einem selbst bewirkt und die dann häufig direkt, indirekt zu dem führt, was dann löst oder was dann heilt. So, Matthias schreibt, sehr interessant, vielen Dank, ich muss das mal auf mich einwirken lassen. Ja, freut mich, dass du es interessant findest. Recht herzlichen Dank für deine Frage und für dein Feedback. Peter via Ute schreibt, die Erklärung, warum Probleme nach einer Öffnung geringer sind oder ganz verschwinden, kann man vielfach im Alltag ähnlich sehen. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Was man zum Behalten will und aufschreibt, ist so präsent, dass man die schriftliche Notiz nicht mehr braucht. Ja, sehe ich ganz genauso. Martina schreibt, vielen Dank, ich finde es gut, was du da machst. Ja, recht herzlichen Dank, Martina. Sandra schreibt, finde das Webinar echt interessant. Es verwirrt mich aber auch sehr. Ich muss darüber auch noch nachdenken und mit Ute reden. Ah ja, okay. Ja, es gibt so den Satz, Verwirrung ist beginnende Klarheit auf einer höheren Ebene. Und ganz häufig lässt sich beobachten, dass diese Verwirrung, dass dieser ja vorübergehende Zustand der Irritation ein Tag, zwei, drei, vier, fünf Tage braucht und plötzlich hat man eine neue Klarheit. Als Metapher kann man sich vorstellen, man wäre irgendwo in den Bergen und ich sag mal, neben einem geht eine Lawine runter, der man selbst nicht gefährdet, es tost, es lärmt, plötzlich sieht man nichts mehr, weil der ganze Himmel ist voll von Schnee und von umherfliegenden Zweigen oder sowas. Und eine Stunde, 2 Stunden später ist da so eine Klarheit, so eine klare Luft. Und wir Erwachsenen sind im Regelfall kaum noch in Situationen, die uns verwirren aus unterschiedlichsten Gründen. Ja, wir verstehen vieles. Ja, wir verstehen ja vieles. Ich lasse es einfach dabei. Und im Regelfall erleben wir eben eine gewisse Art von Verwirrung im normalen Alltag selten. Man könnte sagen, das bedeutet jetzt umgekehrt, dass gewisse Wachstumssprünge dadurch eher nicht so geschehen. Und eine Art von ungeplanter, unplanbarer, aber gezielter Verwirrung kann ein ganz wesentlicher Teillösungsschritt schon auf dem Weg zur Lösung sein, wie auch immer die Lösung aussieht. Und ganz viele Menschen sind ja mit dem Denkmodell unterwegs. Ich muss erstmal im Detail herausfinden, was mein Problem ist, wo kommt mein Problem her und so weiter und so fort. Und dann eine dazu passende, maßgeschneiderte, hochintelligente Lösung kreieren. Wobei die meisten ja bei der Frage, was ist denn genau mein Problem, stecken bleiben, sich im Kreis drehen, praktisch versumpfen. Und ich behaupte, wir wissen im Regelfall gar nicht, was unser Problem ist. Und ich behaupte auch im Regelfall, und da nehme ich mich insbesondere nicht aus, wissen wir auch gar nicht, was das Problem gelöst hat. Und danach, ja, sind wir einfach entspannt und relaxed, wenn das Problem gegangen ist. Ja, siehe die Metapher mit dem Autofahren. Kaum einer von uns versteht, wie das Auto funktioniert oder kaum einer von uns versteht, wie ein Computer funktioniert. Und wir sind alle wunderbar und im Regelfall perfekt mit Smartphone und Co. unterwegs. Es passt, außer in der Tiefe der Elektronik, da ist halt irgendwas nicht in Ordnung. Und dann braucht es einen entsprechenden Spezialisten, der aber auch in der Tiefe der, weiß ich nicht, Quanten, keine Ahnung was, es noch nicht versteht, weil das noch keiner versteht und das hält ihn aber nicht davon ab, dieses geniale elektronische Tool zu reparieren. Okay, ja, dann, wenn du irgendwie eine sehr persönliche Frage hast, schreib mir gerne E-Mail, einfach als Antwort auf die E-Mail, die du von mir bekommen hast, nachdem du dich für diesen Workshop eingetragen hast. Falls du diesen Livestream im Moment noch auf YouTube verfolgst, unter dem Video findest du einen Link, wo du dich eintragen kannst für den nächsten Live-Workshop. Ich weiß noch nicht, wann der sein wird. Ich weiß auch noch nicht, zu welchem Thema der sein wird. Jedenfalls wird es in jedem Fall was zu tun haben mit Selbstbewusstsein und/oder Familienaufstellung und/oder Existenzgründung oder ja, mehr Erfolg in einem allgemeinen Sinn. Peter via Ute schreibt, ich denke, dass jeder seine Probleme besser kennt als jeder andere, aber wir brauchen jemanden, der uns dazu ermutigt, in den Spiegel zu sehen. Ja, ganz häufig lässt sich ja einfach erleben, ja, wir sehen jemanden, der hat einen größeren Schritt getan als der, den wir selbst tun wollen. Und häufig ist es so, plötzlich sind wir in der Lage, diesen Schritt zu gehen, obwohl wir vielleicht schon seit längerem überlegt haben, ja, können wir, sollen wir, und zack, ist der Schritt gegangen. Und das ist definitiv auch ein Effekt, der in Persönlichkeitstrainings, in Selbstbewusstseinstrainings, in Familienaufstellungswochenenden mit dazu geschieht. Ja, wenn du dich zur Familienaufstellung anmelden möchtest, dann scroll einfach runter. Es sind noch ein paar Plätze frei, wenn das aus welchen Gründen heraus auch nicht passt. Ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass wenn du jetzt live dabei warst, ich dir gerne das Manuskript von diesem Hörbuch dann zukommen lasse. Was kannst du damit tun? Du kannst dieses Manuskript dir zum Beispiel auf dein Smartphone einsprechen, sodass du damit mit diesem professionellen Text dir dein eigenes Hörbuch machen kannst. Wie gesagt, Arbeitstitel Selbsthypnose durch Familienaufstellung. Und wenn du jetzt X Befürchtungen hast, dass das bei dir so nicht funktionieren könnte, ich habe auch mal damit angefangen und auch meine schlechten Versuche, so dachte ich damals, hatten schon eine gute Wirkung. Und wenn nicht, kannst du dann ein paar Wochen später, wenn du magst, dir einfach das Hörbuch dann im Handel zulegen, wenn es dann erschienen ist. So, ich habe, glaube ich, habe genug erzählt. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit, für deine Fragen, für dein Feedback. Und ja, freue mich sehr, wenn wir uns in der einen oder anderen Form wieder begegnen. Als Systemiker geht man ja übrigens davon aus, alles ist mit allem verbunden, alles ist mit allem vernetzt. Und insofern, der typische Systemiker verabschiedet sich nicht, ja, weil sich zu verabschieden, das würde ja praktisch untermauern, dass Menschen getrennte Wesen sind, jeder auf seiner unerreichbaren Insel. Und in diesem Sinne sagt ein Systemiker dann eher so etwas wie: Wir wünschen uns alles Gute, und weil ich weiß, wie bekloppt sich das vielleicht anhört, ja, wünsche ich dir auf deinem Lebensweg alles Gute und bin gespannt, ob wir uns in der einen oder anderen Form mal wieder oder überhaupt begegnen werden. Recht herzlichen Dank. Ich werde mich jetzt aus dem Livestream ausklinken, werde aber noch gute 10 Minuten über den Live-Chat hier erhältlich sein, reagieren können und ja, 10 Minuten, 15 Minuten direkt ab jetzt auch auf jeden Fall per E-Mail erreichbar sein. Insofern, wenn es irgendeine Frage oder sonst was gibt, dann jetzt gerne gleich her damit. Und wie gesagt, mit diesem Livestream, da klinge ich mich jetzt aus. Und ich sehe gerade, ja, es waren hammermäßig viele Zuschauer dabei und die allermeisten sind sogar noch dabei. Oder viele sind sogar noch dabei. Wunderbar, Hammer, klasse, toll. Subi, also recht herzlichen Dank per Livestream, nein, per Live-Chat und per E-Mail bin ich noch erreichbar. Ich wünsche dir eine spannende Zeit und vielleicht bis bald. Mein Name ist Matthias Schwem.
Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Das war eine Folge von Verborgene Diamanten für Selbstbewusstsein mit Matthias Schwem, dem Pionier in Sachen Selbstbewusstsein stärken seit über 24 Jahren. Abonniere auch meinen Hauptpodcast jetzt gleich auf selbstbewusstseinpodcast.de, denn je stärker dein Selbstbewusstsein, desto stärker und erfüllter ist dein Leben. selbstbewusstseinpodcast.de